Boah, ich habe jetzt richtig gerade Gänsehaut gekriegt, wie du das gesagt hast. Ich kann mir selbst vertrauen. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, lasst dir das nur auf der Zunge zergehen. Was macht denn das mit mir? Ich kriege da so ein richtiges warmes Gefühl im Bauch und spüre so richtig so die Wurzeln, dass ich so aufrecht dastehe gerade. Ich kann mir selbst vertrauen.
Erfolgsfaktor Vertrauen.
Wir sprechen darüber, dass Vertrauen das Fundament für unternehmerischen Erfolg ist. Grüß dich, lieber Podcast-Hörer. Wir sind zwei Unternehmer, die Bianca
und der Josef, denen der Erfolg durch Vertrauen eine Herzensangelegenheit ist. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Podcast-Zuhörer. Freue mich irrsinnig, dass du wieder eingeschaltet hast und ich freue mich irrsinnig, dass ich heute bei dir sein darf, meine liebe Bianca.
Ja, hallo von meiner Seite auch. Ich freue mich auch total auf den heutigen Tag. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer.
Wir starten heute mit Staffel 2 und wir haben uns ein ganz spannendes Thema vorgenommen in unserem Podcast Erfolgsfaktor Vertrauen. In dieser Staffel geht es um das Thema Selbstvertrauen.
Total wichtige Grundlage fürs Vertrauen, wie wir bei den Vorbereitungen festgestellt haben.
Ganz genau. Und wir haben auch zwei wunderbare Gäste wieder eingeladen. Die werden heute im Laufe des Tages noch hier eintreffen. Das ist auf der einen Seite die Andrea Kiesel. Die Andrea ist psychosoziale Beraterin und Sozial- und Lebensberaterin und die Expertin auch zum Thema Selbstvertrauen, hat da ganz viel zu den Themen mit ihren Klienten und Klientinnen zu tun. Und unser Vorzeigeunternehmer ist der Markus Maurer, ein erfolgreicher Malerbetrieb aus dem Waldviertel, hat über 40 Mitarbeiter und ich schätze Markus einfach sehr, wie er seine Firma schon führt. Der hat schon ganz viel von diesen Grundlagen, über die wir immer sprechen, umgesetzt.
Ja, ich freue mich irrsinnig auf unsere Gäste. Und jetzt freue ich mich aber, Josef, einmal mit dir dieses Thema zu besprechen und so ein bisschen den Rahmen für diese Staffel zu setzen.
Genau. Bei uns geht es jetzt heute im Selbstvertrauen einfach darum, wir wollen das aus unterschiedlichsten Sichtpunkten beleuchten. Und auf der einen Seite ist einmal das von außen, dass ja schon auch das Umfeld einen sehr starken Einfluss hat auf das Selbstvertrauen und auch im Aufbau von Selbstvertrauen. Das ist natürlich dein Metier, Bianca, da bist du die Spezialistin. Und dann werden wir es aber auch von der Innenseite beleuchten und sagen, wie kann man eigentlich einen Zustand erreichen, dass das Selbstvertrauen nicht mehr von den Umständen im Außen abhängig ist. Aber starten wollen wir zuerst einmal mit, wie wirkt sich denn das Umfeld auf das Selbstvertrauen aus? Wie siehst du das, Bianca?
Ja, genau, das ist mein Kernthema von der Arbeit. Wir gestalten ja attraktive Arbeitsumgebungen, Arbeitsumfelder und sind immer da sehr stark am Beobachten, was macht eigentlich die Umgebung mit den Menschen und wie nehmen Menschen wahr? Und da sind wir genau eben beim Kernthema. Das ist nicht nur das Äußere, ist isoliert und da ist das Äußere und dann bin ich und da gibt es das Innere. Ich bin niemals abgekapselt vom Äußeren. Ich bin immer verbunden mit meiner Umgebung, mit meinen Mitmenschen, mit allem, was einfach so da ist. Und das ist auch eine sehr interessante Beobachtung, die ich festgestellt habe, dass oft diese physischen und äußeren Bedingungen stark auf das Einfluss haben, wie wir uns fühlen. Ich gebe da gleich ein konkretes Beispiel. Ich kenne das von mir selbst sehr gut, wenn man zum Beispiel draußen in der Natur ist, spazieren geht, so den Kopf freikriegt. Das ist oft ein ganz starker Anker, wo man sich wieder erden kann und wo man merkt, man kommt wieder zur Kraft, man kann die Gedanken klar sortieren, man sieht plötzlich Dinge wieder aus einer anderen Perspektive. Und da sieht man einfach, wie die Umgebung und wie das auf uns wirkt. Und oft ist eben auch sowas, wenn sehr viel Chaos ist um uns herum, dass das dann auch Unruhe in uns ausmacht. Und das wirkt sich natürlich schon dann stark darauf aus, stehe in meiner Kraft, bin eigentlich voll leistungsfähig und man kann sich das Leben einfach machen oder man hat halt erschwerte Bedingungen. Und bei uns geht es ganz stark darum, auch gute Arbeitsbedingungen zu schaffen, dass der Fokus dann dort sein kann und die Energie dort sein kann, für das man es braucht, nämlich im Gespräch, im Zwischenmenschlichen, in der Arbeit, in der Tätigkeit selbst.
Da gibt es ja den guten Spruch, der heißt, das Umfeld formt den Menschen.
Ja, absolut.
Ja. Und wie kann ich mir das jetzt aber vorstellen? Also ich habe ein bisschen eine Idee dafür. Ist klar, wenn ich jetzt sage, ich habe ein Unternehmen, ich habe dort Büroräumlichkeiten oder ich habe einen Produktionsbereich. Wie geht man das an, um herauszufinden, welche Art und Weise der Innenarchitektur für das Unternehmen die passende ist, dass das stimmig ist, auch mit dem Weg, mit der Philosophie, mit den Werten, was in den Unternehmen verankert sind. Wie gehst du das an?
Du hast ganz was Wichtiges schon angesprochen, nämlich die Philosophie, die inneren Werte, die Haltung, mit der man eigentlich das Unternehmen führt und gründet. Und wir gehen das ganz stark an, dass wir mal fragen, was ist so der unternehmerische Traum, was hat man sich vorgestellt, wie man das Unternehmen gegründet hat, übernommen hat. Was möchte man in die Welt setzen? Was ist das tiefer liegende Motiv dahinter? Und da kommt man dann sehr schnell drauf, oder die meisten nennen dann im Gespräch oft Motive, ja, man möchte einen gesellschaftlichen Beitrag leisten. Man möchte für die Kunden und Kundinnen einfach wirklich einen Mehrwert bieten, dass ihr Leben einfacher, leichter, lustiger, schwungvoller ist. Und diese innere Haltung, das, wofür man steht, wofür man brennt, was an Energie gibt, das dann für andere greifbar, spürbar, erlebbar zu machen, sichtbar zu machen, das ist dann eben diese, sag jetzt einmal, Kunst dran, oder das ist dann diese Meisterschaft, die sie wirstellen, dass das eben diesen Ausdruck kriegt und dass das nicht nur ein Ding bleibt, was im Kopf vom Unternehmer oder von der Unternehmerin ist oder eben vom Team, von den Mitarbeitern, sondern dass das wirklich eine Einheit nach außen ist. Und da kann dieses Erleben durch die Gestaltung, durch den Raum ganz viel ausmachen, dass diese Wahrnehmung, was der Kunde gespürt, wenn er reinkommt, die Wahrnehmung, was Mitarbeiter und Geschäftspartner gespüren, einfach gleich ist. Also da kommt dann oft so dieser Satz, wenn ich bei euch reingehe, das fühlt sich so gut an, da bin ich einfach richtig gern. Und das zeigt, dass dann diese Philosophie, diese Wertehaltung verstanden worden ist und dann eben umgesetzt worden ist, sodass es von anderen auch wieder ins Erleben gebracht wird.
Also habe ich das so richtig verstanden, dass es im ersten Schritt einfach auch darum geht, dass das Unternehmen für sich ganz klar ausarbeitet, wer sind wir, was macht uns aus, was sind unsere Fähigkeiten, unsere Potenziale, wo wollen wir hin, sprich, was ist unser DNA des Unternehmens, ja? Und über die Raumgestaltung eigentlich das Umfeld dann nutze, das Kollektiv permanent an das immer wieder zu erinnern.
Genau.
Ja, und auch den Kunden, wenn er reinkommt, genau diesen Eindruck, im ersten Eindruck zu vermitteln, für was steht das Unternehmen.
Richtig, genau so ist. Und diese Art und Weise nutzen wir Menschen ja schon Jahrtausende. Man muss sich nur die ganzen Kulturstätten anschauen, wie jetzt zum Beispiel Kirchen, Pyramiden, Städte, denkmalgeschützte Orte, die haben oft eine ganz große Kraft und Anziehungskraft. Da wird eben genau das erlebt, was ist jemand, für was jemand sich gedacht hat, dafür stehen wir und das wollen wir zum Ausdruck bringen. Und das hat wirklich eine Kraft über lange Zeit da hinaus, weil es eben ins Erleben kommt.
Jetzt muss ich da aber eine provokative Frage stellen, Bianca. Wirst du das jetzt? Bin ich echt gespannt. Weil ich habe ja echt manchmal so das Gefühl, dass wir in der Architektur eher Rückschritte machen, indem wir heute Häuser und Gebäude bauen. Also wenn man in die Geschichte schaut, wie da damals Häuser, Städten gebaut wurden in Rücksicht auf all diesen Gesetzesmäßigkeiten und welche grausigen Schuhschachteln, dass man heute baut, mit Materialien, wo man weiß, dass das für die Gesundheit des Menschen nicht gut ist. Und trotzdem habe ich das Gefühl, das ist irgendwie das Vorherrschende aktuell.
Ja, da gebe ich dir leider recht, dass da auch negative Beispiele gibt. Und deswegen sind ja wir dran, du hast das auch angesprochen, die Materialien. Ich freue mich jetzt nicht über als Geschäftspartnerin jetzt die Verena Eigner-Christenberger, die ist Architektin und auch Baubiologin, wo es um das Thema eben gesunde Materialien, was brauchen Räume, dass wir uns Menschen gesund machen und nicht krank machen. Da ist irrsinnig viel zu tun und zu leisten. Und du hast das auch angesprochen, eben es geht um Grundprinzipien. Es geht nicht darum, in der Architektur irgendwelchen aktuellen Trends nachzulaufen, sondern ich glaube, es geht auch wirklich darum, Gebäude sollten langfristig gedacht werden. Und natürlich muss die Nutzung für den jetzigen Augenblick, für das jetzige abgestimmt sein. Aber es geht in der Planung auch immer zu reflektieren, welche Prinzipien stecken dahinter und welche Gestaltungsprinzipien kann man nutzen, die langfristig wirken und die auch immer auf uns wirken werden, wie jetzt ein goldener Schnitt, Proportionenlehre, die Ausrichtung zu den Himmelsrichtungen, der Lichteinfall, der natürliche. Das sind alles wesentliche Faktoren, die ändern sich nicht übermorgen. Das ist nicht so, wie ich sage, jetzt eine neue Trendfarbe oder sowas, sondern das macht einen Raum gut. Und ein guter Raum, der hat so eine Ausstrahlung, so eine Kraft an sich, wo die Leute reinkommen und sagen, da ist super und da geht dann was weiter. Und da ist so dieses Anbockhü, da ist so dieses, da kann was entstehen. Da ist einfach, das gibt eben, der Raum gibt Raum für Möglichkeiten. Und das ist so unser Anspruch an unsere Architektur, Innenarchitektur, dass wir wirklich Gebäude, Standorte entwickeln und in eine Nutzung bringen, die immer mehr darauf schauen, was brauchen wir Menschen, dass wir in unserer Kraft sind, was brauchen die Standorte, dass sie Entwicklung begünstigen und fördern und nicht irgendwas in den Weg stellen, weil es halt grausliche Schurkschachteln sind, wo man sich einzwängt und wo dann auch die Gedanken oder Ideen immer weniger werden, immer kleiner werden und wir alle nur mehr Dienst nach Vorschrift machen, alle nur mehr kleine Händel in Little Boxes sind.
Ja, genau. Also mit Taktest, dass du genau das so angesprochen hast, das nehme ich mir aus. Es geht um diese Erkennen von universellen Gesetzmäßigkeiten. Erfolg ist immer eine Frage der Energie. Da sagst du, der was die meiste Energie zur Verfügung hat. Energie ist gleichzusetzen mit Kraft. Also der, was Kraft hat, der, was Power hat, der, was Energie hat, der wird immer die Nasen vorn haben. Und es gewinnt immer der, was eigentlich die meiste Energie zur Verfügung hat. So. Und wenn ich jetzt natürlich einen Raum habe, der, was diese Gesetzmäßigkeiten in sich integriert hat, der, was diesen Weg dieses Unternehmens unterstützt und eigentlich permanent diese Energie zur Verfügung stellt, dass die Menschen, die, was in den Raum tätig sind, immer wieder mit dem, mit ihren eigenen Potenzialen, mit ihren Fähigkeiten und daraus mit ihrem Selbstvertrauen in Verbindung sind, liegt das für mich ganz logisch auf der Hand, dass du sagst, das ist etwas, das, was man machen muss.
Genau. In Wirklichkeit ist das Ziel eine große Batterie für alle, die dort reingängen und dort sind und dort arbeiten, zu schaffen und den Raum als Batterie und als Energiespeicher zu sehen. Danke für dieses Bild, Josef.
Wir lernen ja beide auch aus unserem Podcast, für das sind wir auch da.
Absolut. Ja, und du hast das schon angesprochen, auch das Thema Selbstvertrauen, eben selbst in der Energie, in der Kraft zu sein. Wir begünstigen das eben mit diesem Umfeld von außen und dieses bei sich angekommen zu sein. So dieses Gefühl haben, bei mir geht es einfach gut, ich stehe in meiner Kraft. Ich weiß, wofür ich stehe. Da geht es ja ganz stark darum in deiner Arbeit. Wie siehst denn du das Thema Selbstvertrauen und welche Mythen gibt es denn da bei dir vielleicht auch dahinter?
Ja, also ich nehme wahr, dass aktuell in unserer Gesellschaft ein falsches Bild ein wenig da ist zu dem Thema Selbstvertrauen und auch Selbstbewusstsein. Was versteht man darunter? Und ich liebe ja die deutsche Sprache, weil ja in der deutschen Sprache ganz viel an Logik und Erklärung im Wort schon drinsteckt. Und wenn man jetzt das Wort Selbst Vertrauen eigentlich zerlegt, heißt es, sich selbst vertrauen zu können, sich selbst trauen zu können. Das heißt, ich kann mich auf mich selber verlassen. Das heißt, ich bin mir gegenüber mit dem, was ich mir vorgenommen habe, integer, dass ich mein Wort ehre und ich tue das, was ich sage.
Boah, ich habe jetzt richtig gerade Gänsehaut gekriegt, wie du das gesagt hast. Ich kann mir selbst vertrauen. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, lass dir das nur auf der Zunge zergehen. Was macht denn das mit mir? Ich krieg da so ein richtiges warmes Gefühl im Bauch und spüre so richtig so die Wurzeln, dass ich so aufrecht dastehe gerade. Ich kann mir selbst vertrauen.
Genau.
Danke, Moment, danke.
Gerne. Und dass ich das kann, ja, gehört für mich das Zweite dazu, ist dieses Selbstbewusstsein. Wie verstehen denn die meisten oder was verstehen denn die meisten unter Selbstbewusstsein? Dass du sagst, ich kann mich gut präsentieren, ich stelle mich überall hin und ich sag, dass ich überall der Beste, der Größte und der Stärkste bin. Aber das hat für mich nichts mit Selbstbewusstsein zu tun. Das grenzt manchmal eher an Präpotenz.
Ja, das heißt, dieses falsch verstandene Selbstbewusstsein, was eher auf Ego-Trip hinausläuft,
genau.
Das hat für dich gar nichts mit Selbstbewusstsein
zu tun. Ich habe überhaupt nichts mit Selbstbewusstsein zu tun, weil es steckt wieder in dem Wort drin, Selbstbewusstsein heißt sich selbst bewusst sein. Aber was? Das heißt, meine Fähigkeiten, meine Stärken, meine Potenziale, war auf der anderen Seite auch ganz klar meine Lernfelder. Zu wissen, dass du sagst, wo sind meine Schattenseiten im Leben? Wo bin ich vielleicht als Mensch auch mal ein Arschloch? Und dieses auch anzuerkennen, dass es auch Momente gibt, wo ich nicht wertschätzend mit anderen Menschen umgehe. Und dieses anzuerkennen und daran zu arbeiten, als Mensch immer für sich und für andere Menschen wertvoller zu werden. Und wenn ich schon weiß, was ich gut kann und weiß, an was ich noch arbeiten darf, das macht Selbstbewusstsein. Weil das macht auch diese Freiheit, dass ich keine Rollen mehr spielen muss im Leben. Ich kann authentisch einfach der sein, der, was ich bin. Klar habe ich jetzt in einer Firma vielleicht andere Funktionen als wie zu Hause als Familienvater, als Ehemann oder was auch immer. Aber ich muss nirgends mehr anderer sein. Und wenn ich das einmal sein darf, so wie ich bin und leben darf und mir dem bewusst sein, na klar macht es dann daraus Selbstvertrauen.
Inwieweit hat das auch damit was zu tun mit dem, ich bin mir selbst bewusst, dass ich ein wertvoller Mensch bin?
Ja.
Und hat das was auch dann mit den Werten zu tun, die ich vertrete und für die ich stehe?
Ganz klar, ja, weil schau, Werte, der erste Schritt ist, ich darf Werte für mich selbst einmal definieren, das ist klar. Und auch für das Unternehmen darf ich mir meine Werte definieren. Aber die ganzen Werte sind nichts wert, wenn ich mir selbst wieder nicht vertrauen kann, dass ich die Haltung habe, auch für diesen Wert zu stehen. Ja? In Zeiten, wo alles super und wunderbar läuft, sagen, ich habe diese Werte, ich bin respektvoll, ich bin wertschätzend, ich bin kundenorientiert, das ist nicht schwer. Aber zu seinen Werten zu stehen, wo es stürmische Zeiten gibt und so, okay, du wirst von außen kritisiert, es prasseln Dinge auf dich ein und sagst, nein, das tue ich nicht, weil das entspricht nicht meinen Werten und meiner Lebenshaltung. Na klar, macht es dir gegenüber ganz viel wieder an Selbstvertrauen, weil du einfach zu dir als Mensch stehst.
Ja, und das ist total spannend, finde ich, weil das ist so, glaube ich, dieser Unterschied, sind es Werte, die halt immer mal irgendwo aufgeschrieben worden sind und dann im Schubladen wieder verschwinden, oder sind es eben gelebte Werte? Und du weißt, dass du auch gesagt hast, es gibt immer Licht und Schatten, und ist es eben dann manchmal so, dass oft in das Selbstvertrauen ganz stark auch daraus entsteht, wenn eben stürmische Zeiten sind, wenn es vielleicht nicht ganz so rennt. Aber das ist ja dann immer der Schritt aus der Komfortzone heraus und auch die Möglichkeit, dass du schon angesprochen hast, vielleicht Lernfelder zu entdecken und neue Lernfelder auch zu meistern. Wie siehst du das? Brauchen wir eigentlich die Herausforderung für Selbstvertrauen?
Unbedingt, sonst kann das nicht entstehen. Ja? Es ist auf der einen Seite gut und wichtig, dass jeder Mensch und jede Organisation seine Komfortzone hat. Das sind die Dinge, die was wir kennen. Das können auch die Standardprozesse sein. Das kann ein Geschäftsmodell oder ein Geschäftsbereich sein, wo sagt, es gibt uns unsere finanzielle Grundlage, das rennt, das haben wir seit einigen Jahren aufgebaut, das ist stabil. Da brauchen wir jetzt nicht großartig drüber nachdenken, ob das risikoreich ist oder nicht. Wohl wissend, dass sich diese Zeiten aktuell irgendwie auch ändern und auch diese stabilen Systeme irgendwie bröckeln. Dafür ist es umso wichtiger, dass man auf der anderen Seite immer wieder diesen Schritt auch macht, als Mensch, als Organisation, raus aus dieser Komfortzone, rein in die Lernzone. Ja? Das ist eine der Hauptaufgaben, zum Beispiel einer Führungskraft, ist der permanente, bewusste Störungsauftrag in seiner Firma.
Störungsauftrag ist super.
Ja.
Ich bin der Störungsauftrag in der Firma. Das habe ich aber auch noch nicht gehört. Josef, ja, magst du mir das noch ein bisschen erklären?
Ja, weil es einfach darum geht, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Ja, und der Mensch strebt ja nach dieser Gewohnheit und strebt nach dieser Komfortzone. Nur wenn das zu stark wird, dann entwickelt sich der Mensch nicht weiter. Und entwickelt sich der Mensch nicht weiter, weil er nicht mit Herausforderungen lernt umzugehen, entwickelt er nicht diese Resilienz, ja, und kommt dann wirklich irgendwas daher, das was vielleicht sogar existenzgefährdend für ein Unternehmen sein kann, kann das Unternehmen damit nicht umgehen, weil es die ganze Zeit eigentlich in ihrer Komfortzone war. Aus dem außer ist es absolut Job einer Führungskraft, immer wieder für Irritationen zu sorgen, ja, wenn es vom Markt von außen nicht kommt, dass die Mitarbeiter immer wieder in diese Komfortzone kommen, dass sie gefordert werden. An dem wachsen sie, an dem entwickeln sie sich als Mensch weiter. Und nur wenn ich eigentlich Probleme für mich gelöst, gemeistert habe, schickt mir das Leben Erfolgserlebnisse zurück. Und mit jedem Erfolgserlebnis zahle ich wieder auf mein Selbstvertrauenkonto ein.
Ja, mir ist gerade was aufgegangen. Wir sorgen ganz viel so dafür, dass wir eben diesen, sage ich, stabilen Rahmen schaffen und eben dieses Wohlbefinden und so ein bisschen die Wurzeln, die Sicherheit, die Grundlagen machen. Ja, ich kann mich darauf verlassen, dass ich einfach auf einen guten Arbeitsplatz komme, dass meine Umgebung passt, dass das stimmig ist, weil die Irritationen eh von ganz allein oft von außen daherkommen. Da muss man sich meistens nicht drum kümmern als Unternehmer oder Unternehmerin. Aber dieses Bild, dass man dann mit diesen Irritationen umgeht und wirklich, wie erzeugt mein Unternehmen dann mit Irritationen Kraft und eine Vorwärtsentwicklung, für das ist es zuständig.
Genau. Und das Arge ist, wenn es da mal in diesem Spüßer drin ist, und das darf man wirklich auch, man darf das Leben nicht immer so ernst nehmen und man darf als Unternehmen nicht immer so ernst nehmen, man darf das auch spielerisch sehen und es kriegt dann irgendwie so eine gewisse Leichtigkeit, ja, und auch eine gewisse Challenge und Freude, mit solchen Herausforderungen umzugehen. Und ich kann mich da an ein paar Situationen erinnern, halt damals, wie ich Produktionsleiter war. Und da war ich echt einen Tag, also ich habe dort 160 Mitarbeiter geführt, und da habe ich so einen Tag gehabt, ich war echt mies drauf.
Ja.
Und eigentlich ist alles gut gerannt in der Firma. Ne? So, und dann kommt ein Mitarbeiter daher mit echt irgendeinem Mega-Problem. Ja?
Und du hast deinen Redmi nicht Tag.
Nein, ja genau. Ich habe den Redner nicht angetragen, habe mit ihm dann dieses Problem aufgeschnappt, ne? Habe eigentlich ihn dabei unterstützt, dass er das Problem für sich lösen kann. Und auf die Nacht bin ich heimgefahren und mir gedacht, na Gott sei Dank ist das Problem dahergekommen. Das hat mir heute meinen Tag geredet.
Ja, so kann es auch gehen. Ist eine ganz neue Sichtweise auf Probleme, auf Herausforderungen.
Ja.
Voll schön.
Genau, weil, also da vielleicht eins noch, weil es die Notwendigkeit ist, in einem Unternehmen, wenn du langfristige Kooperationen haben willst zwischen Menschen, dass die zusammenarbeiten und dass man der weit verbreitete Irrtum, dass man glaubt, in der über Art und Weise Menschen mit Geld für irgendetwas motivieren zu können, da hofft, das kannst du einmal alles knicken. Das funktioniert einfach nicht. Da gibt es gar keine einzige Studie weltweit beweist bis jetzt, dass du über Geld Menschen motivieren kannst. Funktioniert nicht.
Das ist irgendwann auch gestoppt.
Genau. Aber was du brauchst, dass die zusammenarbeiten dauerhaft, gibt es nur zwei Faktoren. Entweder es gibt eine übergeordnete Vision, wo die Menschen sagen, ich möchte Teil dieser Vision sein, da möchte ich beitragen. Da sind wir wieder bei deiner und bei meiner Arbeit. Das sehe ich ja auch der erste und der sinnvollere Schritt, so Unternehmen zu führen. Aber ist das nicht gegeben, dann braucht es zumindest ein Problem, das, was man nur gemeinschaftlich lösen kann, das, was man alleine nicht in der Lage wäre zu lösen. Und sind diese beiden Faktoren nicht vorhanden, dann zerfällt Kooperation immer in Einzelinteressen. Und das ist das, was wir in ganz vielen Firmen erleben, ja, weil das nicht da ist. Was ist das Einzelinteresse? Dass der Mitarbeiter halt so viel wie möglich an Schmerzensgeld verdient für Arbeit, die was ihm keine Perspektiven gibt und die was ihm keinen Sinn erfüllt.
Das ist total spannend. Mir hat das jetzt voll erinnert auch an Bauphysik, am Rande eben. Jedes Gebäude steht nur dann, wenn es sowohl Zugkräfte gibt, also dieses Hinzu, was du beschrieben hast mit der Vision, aber es braucht da einen Druck, wie Stützen oder Wände oder sowas, sonst fällt jedes Gebäude zusammen und es braucht eben diese Balance zwischen diesen zwei Kräften. Also es ist halt oft ist dieses ein Problem, ein Druck oder sowas ganz gut, dass einmal eine Startenergie da ist. Aber irgendwann braucht es dann diese Hinzu-Energie, dass man diesen ganzen Weg geht und dass man in diesen, sag jetzt einmal, in diese Freiheit, in dieses ja, lebendige Gefühl kommt und auch wahrscheinlich in dieses Gefühl, ich kann mir selbst vertrauen. Wenn ich immer nur im Hamsterrad renne, ein Problem nach dem anderen, komme ich nie aus dieser Druckvariante außer und immer nur Druck zu haben, ist auf Dauer wahrscheinlich mühsam, wenn es nie zu diesem Hinzu kommt, wo es mich hinzieht, was ich eigentlich haben möchte in meinem Leben.
Dauernder Druck ist kontraproduktiv. Stell dir vor, das ist wie bei einem Gummiringel. Was ist, wenn ein Gummiringel permanent gespannt ist?
Irgendwann reißt
es. Oder es wird lätschert. Es verliert einfach seinen Zug. Und das, so ist es mit Menschen auch. Menschen, die was permanent unter Druck stehen, verlieren dann oft ihre Fähigkeit, das auszuführen für das, was sie eigentlich da sind.
Ja.
Ja, das war heute schon mal ein kleiner Exkurs, gell, hinein in das Thema Selbstvertrauen. Ich bin mega, mega spannend, was unsere Gäste heute noch dazu sagen werden.
Auf das freue ich mich auch. Und ich freue mich auch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn du deine Gedanken mit uns teilst. Wir haben da die E-Mail-Adresse in den Anklang gestellt und du kannst das auch in die Shownotes nachlesen.
Ich sage herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, bei unserer Folge wieder hineinzuhören. Und wir freuen uns natürlich irrsinnig, wenn du uns weiter folgst, unseren Folgen mit unseren spannenden Gästen zu der Staffel Selbstvertrauen.
Und vielleicht hast du ja erwähnt, der was du sagst, der kommt von dem profitieren. Empfehle uns gern weiter. Wir freuen uns. Bis bald. Ciao.
Bitte. Du willst mit uns in Kontakt treten?
Deine Gedanken teilen?
Dann schick uns eine E-Mail auf podcast@erfolgsfaktorvertrauen.jetzt.